Dogville Talks, präsentiert von Jeva Live.
Kronkorken und Alufolie, Klebeband und Tischtennisbälle, all diese Dinge würden die meisten wohl in erster Linie nicht mit Musik verbinden. Der Düsseldorfer Künstler Volker Bertelmann alias Hauschka dagegen, der verbaut genau diese Sachen in seinem Klavier. So entwickelt er einen ganz besonderen Klang zwischen Klassik und elektronischer Musik. Mit seinem präparierten Klavier spielt er sowohl im Konzertsaal als auch auf der Festivalbühne und die stand gerade erst am vergangenen Wochenende wieder auf dem Programm. Hauschka war nämlich beim Dogville Festival in Hamburg und vor seinem Auftritt da hat er uns auf der Interviewbühne beim Dogville besucht. Gregor Schenk im Gespräch mit Hauschka.
Im Dogville-Programm erfährt man über dich. Hauschka ist der Typ, der ein halbes Büro mit seinem Konzertflügel verkabelt. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, was du da machst, erklär mal, was stellst du da an mit dem Klavier?
Ja, ich meine, das ist natürlich ein sehr, für den Pressetext sehr schön beschriebenes Szenario. Aber eigentlich benutze ich eigentlich Gegenstände aus der Küche, wie Bierkronkorken, Teelichter, alles Mögliche, was irgendwie Sound macht und was schön leicht ist. Und klebe das auf die Seiten des Klaviers und dadurch entsteht auf jeder Seite eigentlich ein anderer Sound. Manchmal ist das dann ein Drumkit oder eine Bassdrum oder eine Snare. Und somit teile ich mir das Klavier im weitesten Sinne ein in verschiedene Soundwelten. Und damit spiele ich dann nicht immer solo, aber eigentlich kann ich mit diesen ganzen Sounds sozusagen ein komplettes Programm spielen. Und das macht mir total Spaß.
Das Klavier sozusagen so ein bisschen zu einem Orchester oder zu einer Band.
Ja, aber auch, sagen wir, zu einem Sound, zu einer Soundmaschine einfach. Mhm. Also es ist ja sehr klubbig, auch die Musik und das war mir eigentlich wichtig. Ich wollte eigentlich elektronische Musik machen ohne Computer und nur mit einem akustischen Instrument. Und das Klavier hat halt einfach, oder der Flügel hat halt unglaublich fette Sounds einfach und man hört die eigentlich nur in einem klassischen Zusammenhang oder wenn jemand ganz normal halt Klavier spielt. Aber man kann, es ist ja auch ein Schlagzeuginstrument, weil ein Hammer eine Saite anschlägt und je nachdem, was man da vorklebt vor den Hammer, ist es dann halt einfach eine Trommel oder sowas.
Ist ja das Klavier ein, ich sag jetzt mal, so ein bisschen biederes Instrument und ich kann mir vorstellen, dass dann so ein paar Klavierkonnoisseure das gar nicht so gut finden, wenn man da das Klavier so ein bisschen malträtiert. Steckt da auch so ein bisschen Punk-Attitüde dahinter, das so zu machen?
Ja, das präparierte Klavier gab es ja schon um 1900 herum. Da war das schon so eine Art Bewegung gegen das Establishment, weil das Klavier ist ja ein sehr teures, oder ein Flügel ist ein sehr teures Instrument. Aber mir geht es gar nicht unbedingt um den Ansatz, sondern mir geht es darum, eigentlich das Maximal aus so einem Instrument rauszuholen. Und wenn man ein Klavier als normales Instrument nimmt, würde ich mal sagen, hat man vielleicht, benutzt man vielleicht 40% des Klaviers, aber man kann damit wesentlich mehr machen. Also ohne es kaputt zu machen. Es gibt ja auch noch, es gab ja auch Zeiten des Fluxus, also die Fluxusbewegung, wo halt mit Kettensägen Klaviere zerstört wurden oder abgefackelt oder keine Ahnung. Da bin ich jetzt nicht so dran interessiert, weil sonst kann ich ja in jedes Konzerthaus nur einmal kommen. Das macht mir nichts.
Ja, und das ist wahrscheinlich ein bisschen teuer.
Ja, ist auch nicht so mein Ding. Ich habe eigentlich Lust, aus dem Instrument so das Maximum rauszuholen und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, 1940 war John Cage der Erste, der das eigentlich quasi so ein bisschen mehr hervorgeholt hat als ein salonfähiges Instrument.
Du gehst ja mit dem präparierten Klavier manchmal auch in die Klassikwelt rein, hast zum Beispiel neulich mit einem Orchester im Gewandhaus gespielt in Leipzig. Ja. Da treffen ja auch so zwei Welten aufeinander, ne? Also in deinem musikalischen Ansatz, sage ich mal, sind jetzt Zufälle oder Fehler erlaubt, während in so einer Klassikwelt, da geht es ja oft um Perfektionismus, geht um das perfekte Wiedergeben einer Partitur, der perfekte Klang, der perfekte Raum für diesen Klang. Kannst du dieser Welt überhaupt was abgewinnen?
Bis zu einem gewissen Grad. Also ich finde Perfektionismus in vielerlei Hinsicht toll, weil es einen antreibt, also besser zu werden und keine Ahnung, auch Sachen zu einer bestimmten Ästhetik voranzutreiben. Aber es gibt halt auch eine Möglichkeit, das tot zu machen, indem man einfach Fehler und spontane Reaktionen einfach ausblendet. Ne? Und ich bin der Meinung, auch in der Klassik ist es einfach auch toll, wenn man einfach jemanden Geigen spielen hört und man merkt, da steckt jemand, der auch keiner arbeitet und irgendwie auch mal emotionale Zustände hat. Das finde ich super. Und das finde ich immer schade, wenn das so distanziert ist. Und ich glaube, da ist viel, unglaublich viel in Bewegung, also in der klassischen Welt, aber auch, ich finde auch viele Popmusiker nehmen sich ja immer mehr der klassischen Instrumentierung an. Ich meine, sie spielen immer mehr mit was weiß ich, mit einem Streichquartett oder mit irgendwelchen anderen Instrumenten. Und ich finde das toll, wenn man eigentlich die klassischen Instrumente nicht immer außen vor lässt, weil man kann mit denen extrem viel tolle, also auch Popmusik oder was weiß ich, es gibt Leute, die machen Punk mit einem Saxophon oder keine Ahnung. Also es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Das finde ich spannend.
Im Idealfall der Klassikwelt gehen ja durch solche Crossover-Geschichten dann auch immer mal ein paar jüngere Leute wieder ins Konzerthaus. Mhm. Das ist ja kein Geheimnis, dass das Klassikpublikum immer älter wird. Die Konzerthäuser reagieren darauf, auch indem sie eben Pop und Klassik so ein bisschen zusammenbringen. Entweder durch solche Kollaborationen oder indem man nach dem klassischen Konzert zum Beispiel im Foyer noch irgendwie einen DJ auflegen lässt. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe mich da aber auch schon mit einem zeitgenössischen Komponisten unterhalten, der dann gesagt hat, das ist totaler Quatsch, wenn ich tief bewegt aus einem Mahler-Konzert rausgehe, dann will ich nicht mit dieser stumpfen Bum-Bum-Musik konfrontiert werden. Sind das vielleicht zwei Welten, die man manchmal auch nicht zusammenbringen kann?
Ne, das kann ich mir schon, also ich finde schon, natürlich gibt es da einen großen Unterschied. Ja? Also ich meine, wenn du zu einem Festival hier kommst und du hörst eine fette Bassdrum, ich meine, dann fängst du irgendwann an, dich zu bewegen. Das geht halt auch irgendwie also ich finde, das ist eine Musik, die körperlich ist. Während ein klassisches Konzert ist halt oft, drängt einen oft in den Schädel. Ja? Da hat man irgendwann so einen Blutstau im Schädel. Nicht immer. Es gibt natürlich auch klassische Musik, die ist ganz toll und je nachdem, wie man vielleicht aufgewachsen ist, ich zum Beispiel bin in der christlichen Gemeinde groß geworden, da war immer Bach, gehörte einfach dazu. Für mich gehört das genauso dazu wie Run DMC oder wie irgendwelche Musik, die ich dann später total gerne gehört habe. Und was ich doof finde, ist, wenn ich alle Felder, die mich interessieren, irgendwie auseinanderklamüsern muss, also auseinanderschneiden muss und sagen muss, heute gehst du ein klassisches Konzert, jetzt musst du alles andere draußen lassen. Sondern ich finde es toll, wenn man eigentlich so als Person, wie man ist, in jedes Konzert gehen kann und einfach sagen kann, es gehört auch mit zu mir. Ne? Also.
Heute spielst du in einer Festival-Umgebung, ja. Natürlich ganz andere Umgebung als so ein Konzerthaus. Stellst du da live auch irgendwie dich ein bisschen anders darauf ein?
Ich habe mal ein Konzert noch schon vor längerer Zeit, vor 5 Jahren in Roskilde gespielt bei dem Festival und da spielte ich mit einem Streichquartett. Das waren zum Glück ganz tolle Streichmusiker, die auch sehr schnell umwechseln konnten und da spielte in der Nebenbühne spielte Gorgol Bordello und die waren so laut, dass wir quasi den Basston von denen immer genommen haben und haben unsere Stücke transponiert, also damit wir den Basston von Gorgol Bordello mit in unsere Stücke übernehmen konnten. Das fand ich, ich fand das ganz interessant, dass man so eine Freiheit hat, während wenn ich plötzlich meinen Song spielen muss, den ich quasi einstudiert habe und das passt gerade nicht. Das ist doof. Und darin liegt eigentlich meiner Meinung nach der größte Vorteil in so einem Spielen. Und es macht unglaublich viel Spaß. Und ich sag mal, in den meisten Fällen zumindest springt der Funke auch über.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Hauschka.
Danke. Danke.
Docville Talks, präsentiert von Jever Live.